In Biografien steht, Lucille und ihr kleiner Sohn hätten diesen Sinnes- und Gemütswandel bei Camille bewirkt. Das will ich nicht abstreiten. Nur möchte ich darauf hinweisen, dass auch Lucille, bevor ich in den Haushalt der Desmoulins eintrat, eine wütende, oftmals unbarmherzige junge Frau war, die begeistert in die Hände klatschte, wenn wieder ein konterrevolutionärer Kopf von seinem konterrevolutionären Körper abgetrennt worden war. Es bedurfte monatelangen Umgangs mit der Katze im kupferroten Fell, Streicheln und Kosen, bis Milde und Barmherzigkeit auch in ihrem Charakter stärker wurden als die sogenannte Konsequenz, die sogenannte Unbestechlichkeit und der Glaube an die restlose Ausmerzung alles Bösen mit Hilfe eines fallenden Messers. Was den Einfluss des kleinen Horace auf seine Eltern betrifft, der sollte nicht überschätzt werden. Kleine Kinder geben nicht, sie nehmen. Aber sie nehmen, was für sie das Beste ist, und Milde und Barmherzigkeit sind für sie besser als Zynismus und Zorn. Das ist richtig, aber man darf nicht, was genommen, verwechseln mit dem, was gegeben wird. Camille hat aber auch mich nachgeahmt. Er liebte es, wenn ich nur eine Spanne von seiner Schreibhand entfernt auf seinem Schreibtisch saß. Er konzipierte seine Artikel und trug sie mir vor. Ja, er trug mir vor, mir einer Katze. Der Ernst in meinem Gesicht beeindruckte ihn. Er wollte vor seinen Lesern, seinen Genossen, vor der Welt, wollte er solchen Ernst zeigen, und mit eben solchem Ernst wollte er bedacht und behandelt werden. Wie jeder Redner und jeder Schreiber meinte auch er, Ernst sei gleichzusetzen mit innerer Zustimmung. Euer Verstand, das ist eine merkwürdige Sache, die ich erst später begriff, ist misstrauisch gegenüber allem, das macht seine Ehre und seinen Ruhm aus, darüber hinaus aber ist er misstrauisch auch gegenüber sich selbst. Dieses Misstrauen geht so weit, dass er im puren Denken bereits die Lüge wittert und uneingeschränkte Ehrlichkeit allein seinen Gegenspielern, den stummen Gefühlen, zutraut. Und wenn er sich aufrafft, um die Gedanken, die ja identisch sind, mit seinem Wesen zu formulieren, mündlich oder schriftlich, dann scheint ihm der Weg vom innersten, ernsten Glauben bis zu dessen Veräußerung zu weit, als dass dabei die Wahrheit erhalten bleiben könnte. Das Innerste in Worte zu fassen und dann niederzuschreiben, verdächtigt der Verstand der Schminke. Was ist das Innerste? Fragt er sich immer wieder und weiß doch, als Antwort werden immer wieder nur Worte gegeben werden, die ihm immer wieder nach Schminke und Komödie riechen und so auch klingen nach Ersatz, nach als ob. Wahrer innerer Ernst, argwöhnt er, bedürfe keiner Worte. Wie aber soll ein Journalist wahrhaft ernst sein, wo sein Handwerk ja gerade darin besteht, Worte zu finden und sie niederzuschreiben? Ich vermute, Camille hat sein wahres, inneres, ernstes Wesen erst erkannt, als er in unseren gemeinsamen langen Nächten in mein ernstes Gesicht geschaut hat. Wie war Camille Desmoulins gewesen, bevor er mich kennenlernte? Ein junger Mann war er, der an allem Freude hatte, der durch die Welt stolzierte, nach rechts austeilte, nach links austeilte, der Lust an der Grausamkeit hatte und einen Kitzel in sich spürte, auszuprobieren, wie weit er gehen darf. Und es hatte sich herausgestellt, er durfte in dieser Zeit so weit gehen, wie er wollte. Er war einer der ersten gewesen, die den Tod des Königs forderten und gleich auch den Tod der Königsfrau. Er stieg auf einen Wagen und fragte den Pöbel, ob er Blut sehen wolle. Mehr, 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 und der Pöbel rief, ja, 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 und er antwortete, zu den Waffen, und warf sich auf die in den Himmel ausgestreckten Arme und ließ sich in das Palais Royal tragen, wo er zum Sturm auf die Bastille aufrief. Er wolle keine Laterne in Paris sehen, an der nicht ein Feind des Volkes hänge, schrieb er in seiner Zeitung. Und an der Seite von Robespierre hetzte er so lange gegen eine Gruppe von Girondisten, bis die Guillotine nach ihnen rief. Es waren junge Leute, Studenten, die keine Schuld hatten. die dennoch vor das Revolutionstribunal geschleppt wurden, weil ein Mann, ein einziger Mann, sich so sehr in seine eigenen, blutrünstigen Worte verliebt hatte, dass er nicht damit aufhören konnte, nach immer neuen, immer originelleren, immer brillanteren, immer blutrünstigeren Worten zu suchen, bis das Fallbeil den armen jungen Männern den Kopf vom Körper trennte. Und da bereute er. Da sah er ein, dass er nicht aus innerer Überzeugung gehetzt hatte wie Jean-Paul Marat in seiner Zeitung, sondern aus purer Lust am bösen Wort.